Ja, vielen Dank, Olaf, für die Vorstellung und natürlich auch für die Einladung. Ich freue mich, hier Ihnen was vortragen zu dürfen zu dem Thema Macht, Virtualität, Kontrolle. Und das Stichwort Sensibilität umreißt so ein bisschen das Gebiet, in dem ich den ganzen Komplex Macht, Virtualität exemplifizieren will, so ein bisschen. Es wird sehr theoretisch sein, mit Begriffen hantieren. Und ich will versuchen, quasi so ein bisschen in dem Spannungsfeld von Macht, Widerstand, Virtualität, was heißt das eigentlich, mich zu bewegen. Der natürliche Feind der Sensibilität ist die Effizienz, insbesondere die Effizienz, die sich mit einem Bedürfnis nach Sicherheit konstituiert. Das heißt nicht, dass Sicherheiten prinzipiell zu verwünschen sind, indem das Sinnliche mit dem Abgründigen schlicht oder auf eine mysteriöse Weise identifiziert wird. Aber das heißt schon, dass die aktuelle Kultur der Effizienz, in der wir alle leben, ein bestimmtes Sicherheitsbedürfnis hervorbringt, welches eben gerade die Kontinuität der Leistungsfähigkeit zu garantieren sucht durch die Einrichtung bestimmter Denk- und Handlungsstrukturen, Konsum-, Regenerations- und Anerkennungsverhältnisse. Im Folgenden wird es mir allerdings nicht darum gehen, das Lob der Empfindsamkeit oder schlimmer noch, des leiblichen Spürens anzustimmen. Der Begriff der Sensibilität soll vielmehr recht klassisch auf die Empirie der Affekte und Leidenschaften verweisen, indem er auf die eigentümlichen Subjektivierungsmodi abhebt, die sie involvieren. Das heißt, auf innerhalb der Erfahrung liegende Bedingungen ihrer Möglichkeit. So gewendet wäre zwischen Virtualität und Kontrolle weder ein Verhältnis des Gegensatzes noch eines der Identität zu behaupten. Es entspricht einem antiquierten Machtverständnis, einer mit sich selbst im Einklang befindlichen Natur des Menschen, eine Repressionsmacht entgegenzusetzen, die ihr gewaltsam entgegensteht und ihre freie Entfaltung verhindert. Umgekehrt ist es ebenso wenig plausibel, die Dimensionen des Virtuellen vollends in einer zu unserem Schicksal stilisierten medialen Kontrollgesellschaft aufgehen zu lassen. Das Spannungsverhältnis, das zwischen Virtualität und Kontrolle besteht, möchte ich deshalb im Rekurs auf die Arbeiten von Deleuze und Guattari näher erläutern, indem ich auf die ihrerseits virtuell strukturierten Machtverhältnisse der Kontrolle eingehe, die aber keineswegs sich selbst genügen, weil sie eine weitere Ordnung, eine weitere und andere Ordnung des Virtuellen voraussetzen müssen. Das bedeutet also, kurz gesagt, dass das Virtuelle nicht im Kontrollmechanismus aufgehoben ist, wenngleich dieser Mechanismus selbst durchaus auch im Virtuellen operiert. Mein weiteres Vorgehen gliedert sich in drei Abschnitte. Zunächst werde ich kurz auf die Theorie des transzendentalen Gebrauchs der Affekte eingehen, die von Deleuze in Differenz und Wiederholung ausgeführt und in dem späten gemeinsam mit Guattari geschriebenen Buch mit dem Titel »Was ist Philosophie?« wieder aufgenommen wurde. Im Zuge der Darstellung dieser Affektenlehre werde ich auch eine Begriffsklärung des Virtuellen versuchen. In einem zweiten Schritt gehe ich auf die von Foucaults Machttheorie ausgehende Provokation ein, die Deleuze sowohl zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Foucault als auch zu einer Umarbeitung seiner eigenen philosophischen Position veranlasst. Abschließend werde ich prüfen, ob und inwiefern der Begriff der Sensibilität im Rahmen der von Deleuze und Guattari entwickelten sogenannten verallgemeinerten Pragmatik situiert werden kann. An diesem Punkt erscheint es hilfreich, die von Deleuze in Absetzung von der Disziplinarmacht eingebrachten Überlegungen zu einer Kontrollgesellschaft kurz aufzugreifen. Zum ersten Punkt. In Was ist Philosophie schreiben Deleuze und Guattari? Der Affekt übersteigt die Affektionen. Der Affekt ist kein Übergang von einem Erlebniszustand in einen anderen, sondern das Nichtmenschlichwerden des Menschen. Mit der Unterscheidung von Affekten und Affektionen kommen Sie auf ein Thema zurück, das im Mittelpunkt der von Deleuze bereits in den 60er Jahren entwickelten Differenzphilosophie steht, nämlich die strikte Unterscheidung einer transzendentalen und einer empirischen Form der Vermögen. Affekte sind unabhängig vom Zustand derer, die sie empfinden, heißt es da. Die Empfindungen als Affekte beziehen sich nicht auf ein Objekt oder in der Terminologie von Differenz und Wiederholung, sie unterliegen nicht einem Modell der Rekognition, also des Wiedererkennens. Ich zitiere mal eine etwas längere Stelle aus Differenz und Wiederholung dazu. Denn das Sinnliche ist in der Rekognition keineswegs das, was nur empfunden werden kann, sondern dasjenige, was sich unmittelbar auf die Sinne in einem Objekt bezieht, das quasi auch erinnert, imaginiert, begriffen werden kann. Das Sinnliche ist nicht nur auf ein Objekt bezogen, das mehr als bloß empfunden werden kann, es kann vielmehr selbst von anderen Vermögen intendiert werden. Es setzt also den Gebrauch der Sinne und den Gebrauch der anderen Vermögen in einem Gemeinsinn voraus. Das klingt komplizierter, als es ist. Es kommt darauf an, dass das Sinnliche hier in zweierlei Bedeutung genommen werden kann. Also quasi einmal als Affekt, einmal als Affektion. Einmal als etwas, das gegenständlich bezogen und subjektiv erlebt werden kann. In diesem Fall ist das Empfundene ein Objekt, das eben aufgrund seiner Identitätsform auch anders erfahren werden kann, indem es zum Beispiel erinnert oder begehrt wird. Gerade das Besondere und Einzigartige des Empfindens überhaupt verliert sich angesichts der Bedeutung, welche die Objekterkenntnis für sich beansprucht. Im anderen Fall, wenn von Affekten oder von ihrer transzendentalen Form die Rede ist, wird genau die Singularität der Ausübung der wesentlich unterschiedlichen Vermögen zum Ausgangspunkt gewählt. Affekte sind demnach einzigartig, weil sie nur und ausschließlich in Affekten erfahren werden. Also es gibt kein Objekt, das jetzt auch noch begriffen werden könnte oder erinnert werden könnte. Diese sind nicht vorgängig mit den anderen Vermögen koordiniert, sodass ihre subjektive Beherrschung und objektive Referenz ein für alle Mal garantiert wäre. Also sie ist es nicht. Es gibt weder das Subjekt, das hier quasi empfindet, noch ein Objekt, das hier empfunden wird. Dieser Unterschied scheint nur ein kleiner zu sein, aber für Deleuze ist es einer ums Ganze. Während im ersten Fall das Modell des Bewusstseins den Begriff der Erfahrung bestimmt und mit den Annahmen einer vorausgesetzten Subjektivität und Objektivität ein Bild des Denkens festgeschrieben wird, das mit den Differenzen auch die Wiederholungen exkludiert, ist im zweiten Fall mit dem ich- und objektlosen Status der Affektivität eine neue Ebene der Virtualität entworfen, die den banalen Akten der Repräsentation zugrunde liegt. Bis hierher könnte man das skizzierte Erfahrungskonzept als ein vitalistisches, lebensmetaphysisches ansehen, das etwa in Schellings Naturphilosophie eine Vorläuferin hat. Das wäre allerdings vollkommen verfehlt. Stellt man den Repräsentationen, hier den Affektionen, ein anderes, hier die Affekte, gegenüber, so begreift Deleuze dieses andere als ein virtuelles. Mit diesem Begriff werden Strukturen adressiert, die sich aktualisieren. Etwa so, wie sich eine unwillkürliche Erinnerung selbst organisiert, indem sie aus einem Gedächtnis im Bergsonschen Sinne schöpft, das die Vergangenheit als virtuell real aufbewahrt. Also es gibt kein Subjekt, was sozusagen sich sagt, ich erinnere mich jetzt an X oder Y im Falle dieser unwillkürlichen Erinnerungen. Sondern sie kommen eben in bestimmten Situationen. Das bedeutet zum einen, dass das Virtuelle strukturell bestimmbar ist. Ein Beispiel aus den 60er Jahren wäre Saussures differenzielles Sprachsystem hier. Zudem ist es als ein quasi transzendentales gefasst, das Erfahrungsbedingungen definiert, die nicht als abstrakte Möglichkeiten vor aller Erfahrung, sondern als wirkliche Bedingungen innerhalb der Erfahrung fungieren. Dies ist nur möglich, sofern die Struktur temporalisiert ist, das heißt, das Denken auf ein Außen bezogen ist, das ihm zu denken gibt und hiermit verhindert, dass das Denken in sich selbst die Möglichkeiten der Erfahrung in einem ursprünglichen Sinne auffinden kann. Das Virtuelle liegt nach Deleuze dem Aktuellen zugrunde, gerade weil es einen Prozess des zeitlichen Werdens ausdrückt und nicht in Begriffen aufzuheben ist oder quasi nicht rekonstruiert werden kann im Ausgang von dem Aktuellen. Aber weder ist es negativistisch, das Nicht-Identische, das sich dem Begriff entzieht einfach, noch ist es als Vernunftidee fassbar, welche die Einseitigkeiten des Verstandeswissens im Abzielen auf ein Absolutes, das Natur und Geist vermittelt, dialektisch korrigiert. Die Virtualität kann vielmehr nicht anders als in Begriffen positiv philosophisch gedacht werden, und zwar genauer in Begriffen, die die Differenz reproduzieren, indem sie das Denken auf ein Außen beziehen, also diese Begriffe. Dieser Bezug auf ein Außen und diese Differenz meinen nichts weiter als die bereits erwähnte differenzielle Theorie der Vermögen, welche besagt, dass Affekte affizieren, Erinnerungen erinnert und Gedanken oder Begriffe gedacht werden, bevor sie gewissermaßen vermittelt werden in einem Subjekt bzw. in einem Objekt. In keinem Fall integrieren sich die disparaten Vermögensleistungen die Totalität der Erfahrung. In jedem Fall sind sie aber für sich selbst vollkommen und kommunizieren, zumindest von Rechts wegen, das heißt in der Theorie, lediglich über die Differenz miteinander, im Modus des Virtuellen also, und nicht im vorgegebenen Rahmen einer begrifflichen Vermittlung oder eines Gemeinsinns. Und das ist auch das Virtuelle im Wesentlichen, eben diese Kommunikation sozusagen der disparaten Vermögen. Und dass es eben sich um eine Kommunikation handeln muss, die unterhalb des üblichen Erfahrungsbereichs angesiedelt ist, den man eben mit einem Subjekt und einem Objekt verbindet. Paradox formuliert, das Denken hat das Außen zu denken, das es zu denken motiviert. Und es hat dabei im Blick zu behalten, dass es das Außen so denkt, dass es die Differenz zwischen sich und den anderen Erfahrungsformen nicht zum Verschwinden bringt. Kurz, die Philosophie muss die Differenz denken. Kontrastiert man das Virtuelle und die Repräsentation in der geschilderten Weise, so könnte man vermuten, dass es eine wilde und freie Form der Affekte gibt, welcher die gezähmte und disziplinierte Form der Affektion gegenübersteht. Versteht man das Problem auf diese Weise, so wird man sagen müssen, dass die Aktualität der Repräsentation auf einem transzendentalen Modell oder Bild des Denkens beruht, welches gewissermaßen Aktualisierungsstrukturen festlegt, welche Macht ausüben, indem sie dasjenige, was sich der vorgegebenen Norm nicht fügt, exkludieren, marginalisieren, pathologisieren. Unklar bleibt bis hier allerdings, wie genau diese Machtausübung konzeptualisiert werden kann. Wo ist sie lokalisiert? Liegt sie in den strukturellen Verhältnissen im Virtuellen selbst oder deformiert sie diese Verhältnisse? Ist sie ein repressiver Effekt, der sich auf die Manifestation des Virtuellen auswirkt, diese behindert oder in bestimmte Bahnen lenkt? Oder kommt sie von unten, indem sie selbst als eine Ermöglichungsmacht begriffen werden muss? Ich komme zum zweiten Teil. In den 1970er Jahren wird von Foucault das Thema der Macht in den Mittelpunkt der politischen Philosophie gestellt. Seine These ist ebenso originell wie provokant. Sie besagt negativ, dass Macht im Wesentlichen nicht repressiv wirksam ist, indem sie in den Händen der Herrschaftseliten akkumuliert wird und mit Gewalt oder Zwang die Freiheit unterdrückt und die Arbeitskraft ausbeutet, die den Beherrschten eigentlich zukommt. Positiv unterstreicht sie den produktiven, produzierenden Charakter der Macht, etwa zu Diskursen anzureizen oder im Sinne der Normalisierung zu einer Vermehrung der Leistungsfähigkeit, des Einzelnen durch Disziplinierung oder auch ganzer Populationen durch eine Regulierung biologischer, medizinischer Lebensfaktoren beizutragen. Für Deleuze stellt diese Theorie der Macht eine Herausforderung dar, und zwar aus mehreren Gründen. Zunächst scheint der für seine eigene differenztheoretische Konzeption wichtige Gegensatz zwischen den virtuellen Prozessen auf der einen Seite und den aktuellen Repräsentationsakten auf der anderen Seite ein negatives Machtverständnis zu unterstellen, dass die nietzscheanische Bejahung eines anarchischen Werdens quasi von außen reglementiert, ordnet oder gefügig macht. Dann wirft Deleuze auch die Frage nach einem möglichen Widerstand auf, der angesichts der Omnipräsenz der Macht von Foucault nicht länger plausibel gemacht werden kann. Also keine deutsche Spezialität, sondern zumindest auch eine von Deleuze. Ein Lösungsvorschlag für die beiden Schwierigkeiten liefert Deleuze in Mille Plateaux, wo er seine bereits einige Jahre früher in einem Arbeitspapier mit dem Titel Lust und Begehren angestellten Überlegungen konkretisiert, dann auch einige Jahre später in seiner Foucault-Monographie. Im Folgenden will ich nur die Kernpunkte dieser Auseinandersetzung verdeutlichen, die eine Umarbeitung des Virtualitätsbegriffs für Deleuze sozusagen zu diesem Zeitpunkt notwendig machen. Entscheidend ist, plakativ gesagt, dass von Deleuze seit dem Ende der 1970er Jahre die Machtverhältnisse ausdrücklich als virtuell strukturiert begriffen werden. Im Unterschied zu den früheren Konzeptionen, welche die Ebene der Virtualität stets mit derjenigen der Immanenz und der Fluchtlinien und Ereignisse gleichsetzten, wird nunmehr die virtuelle Machtebene von der ebenfalls virtuellen Immanenzebene unterschieden. Das ist gewissermaßen das Neue. Das heißt auch, dass die Kritik der Macht nicht länger mit der Kritik der Repräsentation in eins fällt. Die Macht stellt sich in produktiven, diffusen, mikrophysikalischen Verhältnissen dar. Für Deleuze ergibt sich daraus die Forderung, nicht nur in vertikaler Hinsicht, sondern auch horizontal unterschiedliche Typen virtueller Strukturen zu bestimmen, nämlich solche, die starke hierarchisch geordnete Machtkonzentration implizieren und solche, die eher nomadologisch organisiert sind. Die Unterscheidung von Staatsapparat und Kriegsmaschine zum Beispiel in 1000 Plateaus ist eine Reaktion auf diese Forderung. Ein weiterer Punkt, der sich mit der Einführung einer neuen Machtdimension verbindet, liegt in der im Namen einer verallgemeinerten Pragmatik vorgetragenen Kritik des Strukturalismus, auch in 1000 Plateaus. Der strukturalistische Gegensatz virtueller Bedingungen und aktueller Gegebenheiten in der Form eines idealen Sprachsystems und eines Sprechens, langue parole, das von gesellschaftlichen Umständen bestimmt wird, also das Sprechen, die der Sprache äußerlich sind, wird quasi pragmatistisch modifiziert, indem die immanenten Beziehungen zwischen den Aussagen und den Handlungen herausgestellt werden. Obsolet ist die Vorstellung von Konstanten als sprachlichen Faktoren einer langue, hier und von Variablen als bloß äußerlichen und nichtsprachlichen Faktoren der Parole dort. Ich zitiere Deleuze und Guattari: Die pragmatischen Variablen des Gebrauchs sind in der Äußerung enthalten und bilden Voraussetzungen, die der Sprache implizit sind. Zitat Ende. Im Grunde bevölkern Sprechakte die in sogenannten kollektiven Gefügen auf den Begriff gebrachten Sprach- und Handlungszusammenhänge, indem sie zwischen den beiden Wissensordnungen des Sichtbaren und des Sagbaren vermitteln. Diese Vermittlung ist allerdings keine natürliche Angelegenheit, die in der menschlichen Vernunft ihre Wesensbestimmung hat, sondern sie ist mitten in dem strategischen Gebiet der Macht situiert, welche die Zuordnungen zwischen den beiden Bereichen des Sichtbaren und des Sagbaren regelt. Und hiermit hat sich für Deleuze eine Denkmöglichkeit eröffnet, seine differenzielle Theorie der Vermögen mit der Machtthematik zu vereinbaren. Was nämlich von Rechts wegen in Differenzrelationen zueinander steht, kann und wird auch faktisch in einem zum Beispiel repräsentationslogischen Kontext gestellt werden. Kommt zum dritten und letzten Punkt. Die Revision der Machttheorie sowie die Überlegungen zu einer Gegenmacht die quasi in den virtuellen Immanenzverhältnissen einer Ontologie gründet, das heißt in einem Bild des Denkens, das sich von anderen Bildern im Sinne grundlegender Orientierungen unterscheidet, führen auch zu einer Neuerung in machttypologischer Hinsicht. Es ist bekannt, dass Deleuze in einigen kleinen Texten von Kontrollgesellschaften spricht, welche die Disziplinargesellschaften ablösen. Ich zitiere mal einen bekannten Satz. Wir treten ein in Kontrollgesellschaften, die nicht mehr durch Internierung funktionieren, sondern durch unablässige Kontrolle und Kommunikation. Das Ende. Die sogenannte Krise der Institutionen drückt sich aus in einer Permanenz des Reformdrucks, der bereits auf die Durchlässigkeit der strikten räumlichen und zeitlichen Grenzziehungen verweist, welche die Disziplin auszeichnete. Familie, Schule, Kaserne, Fabrik, Klinik, Gefängnis. Deleuze spricht von den Disziplinareinrichtungen als von sogenannten unabhängigen Variablen und von Kontrollmechanismen als von sogenannten untrennbaren Variationen, die einer kontinuierlichen Modulation unterworfen sind und jede starre Form verflüssigen. Das sind etwas komplizierte Begriffe an der Stelle, aber es meint einfach nur, dass eben die klar sozusagen voneinander getrennten Institutionen für das Disziplinarmodell stehen, während sozusagen die Kontrollmechanismen alle in einem Zusammenhang miteinander stehen und sozusagen jede starre Form verflüssigen. Man könnte den hier beschriebenen Übergang von der Disziplin zur Kontrolle mit den Überlegungen von Jürgen Link zum Beispiel zum Protonormalismus und zum flexiblen Normalismus vergleichen. Ich kann hier nicht im Einzelnen auf die Eigentümlichkeiten dieser neuartigen Machttechnologie der Kontrolle eingehen, also soweit quasi das Konzept von Deleuze überhaupt entwickelt wurde. Man müsste eigentlich eher sagen, er hat es so skizziert. Wichtig ist hier nur, ihren quasi rhizomatischen Charakter anzuerkennen, das heißt ihre differenzielle und produktive Eigenart, die einerseits eine globale Strategie darstellt und andererseits ein Werden oder Fliehkräfte voraussetzt. Ja, also das im Unterschied zu Foucault. Sie sind zwar eine virtuelle oder differenzielle Struktur, aber sie setzen ein eigentümliches Werden noch voraus. Also es gibt diese zwei Bereiche des Virtuellen und das ist sicherlich dann eine Eigentümlichkeit von Deleuze. Also nicht nur die Macht, sondern eben etwas quasi daneben oder darunter, die Immanenz, das Werden. Ich zitiere mal eine Stelle auch aus dem kleinen Text über die Kontrollgesellschaften, da heißt es, an die Welt glauben, das heißt zum Beispiel, Ereignisse hervorzurufen, die der Kontrolle entgehen. Ja, also es gibt Ereignisse, es gibt etwas, das der Kontrolle irgendwie entgehen kann. Ambivalent ist das Machtverständnis von Deleuze, sofern er die Machtwirkungen repräsentationslogisch als Einpassung in majoritäre Modellvorgaben begreift, während er gleichzeitig ihre virtuelle und modale Struktur unterstreicht. Ich komme zum Schluss und zum Thema der Sensibilität zurück. Was ergibt sich aus dem Gesagten für das Verhältnis von Macht und Sinnlichkeit oder Affektivität? In welchem Sinne kann man davon sprechen, dass bestimmte Machtformen unsere Möglichkeiten sinnlicher Erfahrung begrenzen? Zunächst ist deutlich geworden, dass der repressionslogisch verfasste Gegensatz zwischen einer Anthropologie der menschlichen Natur und einer quasi physikalistisch wirkenden Macht obsolet ist. Bereits im Anti-Ödipus haben Deleuze und Guattari den durch und durch gesellschaftlichen Charakter des Begehrens herausgestellt. Keine irgendwie romantische, lebensweltliche, vorgesellschaftliche, innere Natur bleibt als Reserve oder Widerstandspotenzial im Hintergrund. Vielmehr ist diese Idee einer ursprünglichen, ganzheitlichen, harmonischen, authentischen Natur selbst eine Machtverhältnisse stützende Fiktion. Das heißt natürlich nicht, dass wir völlig verloren und verkauft wären, die Kontrollgesellschaft ein Verblendungszusammenhang sei. Vielmehr ist es möglich, Immanenzverhältnisse zu denken, die den Machtrelationen vorausliegen, siehe die Unterscheidung zwischen Affekten und Affektionen. Das Minoritäre ist, anders gesagt, und ein anderes Feld kurz aufgemacht, nicht einfach das Exkludierte der Repräsentation. Es ist in erster Linie ein eigenständiger Entwurf des politischen Denkens, der etwa das Werden von der Geschichte absetzt. Ich zitiere nochmal wieder aus diesem kleinen Text über die Kontrollgesellschaften. Die Majorität definiert sich durch ein Modell, mit dem man konform gehen muss. Zum Beispiel der durchschnittliche, erwachsene, männliche, städtische Europäer. Während eine Minorität kein Modell hat, sie ist ein Werden, ein Prozess. Tat Ende. In 1000 Plateaus wird all dies im Begriff des kollektiven Gefüge zusammengefasst. Immanenz, Macht und Repräsentation. Der Begriff der Sensibilität erweist sich dabei als geeignet, im Sinne einer Pragmatik Gefügeordnungen zu differenzieren oder doch verschiedene Weisen, sich in einem Gefüge aufzuhalten oder zu bewegen. Drei Punkte möchte ich abschließend herausstellen. Erstens, im Begriff der Sensibilität wird die transzendentale Ermöglichung einer bestimmten Erfahrung mitgedacht. Ist man nicht sensibel für etwas, so ist es, als ob dieses Etwas gar nicht existierte. Und doch kann man auch für etwas sensibel werden, zum Beispiel indem man etwas lernt. Zweiter Punkt. Wir verwenden das Wort Sensibilität normalerweise nicht in einem repressionslogischen Sinn. Sensibilität lässt sich nicht unterdrücken. Viel eher kann man sagen, dass sie in pragmatischen Relationen steht und eine Form der Subjektivierung bezeichnet, die gewissermaßen eingelassen ist in einen Praxiszusammenhang und daher gerade nicht in einer inneren Natur des Menschen, seine dies Anlagen, Naturell, Sinnesart und so weiter, gründet. Da Praxis nicht im Singular steht, ist der Sensibilitätsgrad, der natürlich kein messbarer ist, abhängig davon, wie sehr man sich in einem Problemzusammenhang verstricken lässt oder verstrickt ist. Und auch davon, wie sehr man im bloßen Funktionieren eines Handlungsablaufs absorbiert wird. In dem Fall würde ich gerne die Begriffe soziale Kompetenz zum Beispiel unterscheiden von so einem Begriff wie sonst soziale Kontrolle. Und der dritte Punkt. Mit der Sensibilität existiert eine Möglichkeit, auf Machtverhältnisse aufmerksam zu machen, die insbesondere dort die Kritik auf den Plan rufen, wo sie Werdensprozesse, etwa durch eine bestimmte normativ aufgeladene Festlegung einer Normalität des Verhaltens, unmöglich machen. Werden ist vielleicht das andere der Macht, aber nicht das andere der Gefüge, könnte man sagen. Also im Unterschied vielleicht zu meinen Vorrednern, bin ich nicht der Meinung, dass man Macht und Widerstand einfach zusammendenken kann, also als gäbe es hier kein Problem. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man Macht und Widerstand einfach auseinander dividieren kann, weil jeder Widerstand braucht natürlich Macht. Ich plädiere quasi dafür zu sagen, und auch in diesem Sinn den Begriff des kollektiven Gefüges zu verstehen, dass es unterschiedliche Verhältnisse quasi gibt zwischen Machtverhältnissen und Immanenzverhältnissen, also die sozusagen immer schon ineinander verstrickt sind, und dass man an dieser Stelle eben unterscheiden kann. Also ob man jetzt zum Beispiel mit Deleuze gesprochen eher das Gefühl hat, in eine Kriegsmaschine sozusagen einzutreten oder eher einem Staatsapparat unterworfen zu sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Marc. Diesmal ist es so, dass wir schon ganz viele Vormerkungen für Fragen haben. Insofern fangen wir ganz schnell an.
Marc Rölle, vielen herzlichen Dank für die Unterdifferenzierung des schon differenziellen Virtuellen. Ich frage jetzt ganz plakativ weiter, wie ist es mit dem Barbie-Werben? Wenn ich das recht verstanden habe, wollte Christoph Thun uns ein Spiegelstadiumsmodell anbieten. Was sagst du zum Barbie-Werben?
Was soll man dazu sagen? Also im Anschluss an das, was ich jetzt ausgebreitet habe, müsste ich eigentlich sagen, je nachdem, wie stark man sozusagen eine Perspektive ins Spiel bringt, die eine Orientierung, die da vielleicht in diesen Barbie-Werden analysierbar ist, in Relation setzen kann, zum Beispiel einem Normalisierungsprozess, wäre das eben ein problematischer Werdensprozess. Also es wäre sozusagen keiner, der in irgendeiner Weise der Kritik standhalten würde, die man an der Stelle sozusagen ins Spiel bringen könnte mit Deleuze, aufgrund eben eines Kriteriums, das unterscheiden hilft zwischen Macht und Immanenz sozusagen. Ja, also, aber es hängt eben davon ab, also ob man sich den Schuh überhaupt anziehen würde. Also ich bin mir da unsicher. Also man kann ja sozusagen auch schlecht von außen bewerten, ob das jetzt ein Prozess, ob da jetzt ein Prozess abläuft, der möglicherweise, der kann ja unvorhersehbare Folgen haben. Also, und für jede einzelne Person anders ablaufen. Also, ich glaube nicht, dass man das so ruckzuck beantworten kann, die Frage.
Herzlichen Dank für den schönen Vortrag, Marc. Ich bin etwas verschnupft, deswegen klinge ich wahrscheinlich auch etwas düsterer als das, was ich zu sagen habe. Ich habe doch ein Problem mit der Begrifflichkeit und ich will es in zwei Weisen auffächern. Mir leuchtet sehr ein, wie du Affekt und Affektion sozusagen als zwei verschiedene Ordnungen des Virtuellen ausbuchstabierst. Ich habe ein gewisses Problem damit, das sozusagen mit dem Begriff der Sensibilität wieder zusammenzufügen. Zwei Hinweise dazu. Es ist ja sehr auffällig, dass in seinem letzten Buch mit Guattari, Qu'est-ce que c'est la philosophie, Deleuze von Sensibilia in den Dingen spricht, wenn es sozusagen darum geht, wie Begriffe eigentlich sich zu verhalten haben. In dem Sinne verstehe ich diesen Begriff, aber so wie du ihn benutzt, verstehe ich ihn nicht. Und ich will nochmal sagen, warum das mir aus der zweiten Perspektive problematisch erscheint. Es gibt bei Nietzsche und bei de Sade einen Diskurs über Sensibilität, der eben das, was du als positiv, als ein Eingebundensein in einen pragmatistischen Rahmen in deinem letzten Abschnitt beschrieben hast, geradezu durch einen Exzess von Sensibilität außer Kraft setzt. Das heißt, du scheinst mir einen zu guten Ausgang der Geschichte mir zu erzählen zu haben, wenn man die Schriften von Nietzsche und de Sade in Beziehung setzt zu diesem Punkt, ob es möglich ist, Sensibilität in einen pragmatischen Rahmen so einzufügen, dass kein Exzess produziert wird. Die Antwort von Nietzsche und de Sade wäre zu sagen, Grausamkeit ist genau das Verhältnis, was man als eine Art der Übersensibilität begreifen kann, aber das ist zugleich die Essenz. Menschen sind grausam, weil sie an einem Übermaß an Sensibilität leiden und weil es keine transzendentale Spiegelung dieser übermäßigen Sensibilität gibt. Das heißt, weil wir nicht aufgehoben werden in irgendeiner Transzendenz, die unsere enorme Übersensibilität als Menschen auffangen könnte. Und ich denke, dass das alles Dimensionen sind, die Deleuze eigentlich nicht brauchen könnte und die vielleicht sozusagen einen anderen Strang dieser Geschichte aufzunehmen. Und ich wüsste ganz gerne, wie du dazu stehst.
Also zunächst mal, ich habe natürlich Affekt und Affektion im Sinne im Grunde von Differenz und Wiederholung unterschieden, also nicht zwei Ordnungen des Virtuellen, weil du das kurz gesagt hast, sondern der Affekt gehört auf die Seite des Virtuellen und die Affektion gerade nicht. Und das Neue, das war meine These, ist das Neue, was jetzt ins Spiel kommt, ist gerade in den 70er Jahren, dass sozusagen das Virtuelle selbst differenziert werden muss für Deleuze, weil sozusagen Machtverhältnisse gar nicht mehr anders zu denken sind, als selbst wiederum virtuell strukturiert. Den Begriff der Sensibilität, an dem hänge ich nicht so besonders, das gebe ich gleich zu. Natürlich hat das einen bestimmten Grund, warum ich ihn eingeführt habe, und ich würde auch das ein Stück weit verteidigen. Zunächst, ich hätte mich selbst ein bisschen anders kritisiert, also um es mal so zu formulieren. Ich hätte mir vorgeworfen, auf eine gewisse Weise unentschieden zu sein am Ende. Also, weil ich habe ja nicht nur gesagt, Sensibilität ist quasi eingebettet, pragmatistisch in einem bestimmten Lebenszusammenhang oder also in so einem eben sozusagen sehr diesseitigen, konkreten, profanen Kontext. Und je mehr man sich sozusagen einlässt und verstrickt, desto sensibler wird man auch auf eine gewisse Art. Und ich habe auch gesagt, dass genau das zu einem Funktionalismus führt. Oder führen kann zumindest, und eigentlich bin ich an der Stelle unentschieden. Also ich möchte mich, glaube ich, auch gar nicht entscheiden, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das offen hält, sozusagen das Phänomen einmal von der einen Seite zu sehen, einmal von der anderen Seite. Das Problem bei der einen Seite würde ich darin sehen, das wäre auch das Beispiel des Exzesses, das könnte man auch in beide Seiten drehen. Also das Problem bei dem nicht, wenn man jetzt nicht pragmatistisch sozusagen beharrt, dann hat man das Problem, dass man den Exzess sehr schnell romantisiert, etc. Also man lässt sich gerade nicht ein, man sitzt in irgendeinem Elfenbeinturm und hat im Grunde keine Ahnung, was vor sich geht, und entsprechend sinnlos ist auch das, was man von sich gibt zum Beispiel. Ne, das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wenn man diesen Funktionszusammenhang sehr stark macht und eben eben auch sozusagen damit rechnet, dass man im Grunde seine Sensibilität verliert, wenn man darin einfach komplett aufgeht, im Funktionieren des Alltäglichen oder sowas, dann braucht man den Exzess sozusagen in gewisser Weise und dann kann man ihn an der Stelle wieder stark machen.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für den Beitrag. Ich möchte fragen zu Ihrer Wendung im letzten Abschnitt Ihres Vortrags, das Werden. Das schien mir normativ markiert im Zusammenhang mit der Begriffsunterscheidung des Majoritären als Modell und des Minoritären. Und wie Sie ausführten, nicht bloß das Minoritäre nicht bloß als ein Unterlegenes, sondern als ein Werden. Und das schien mir eine normative Implikation, etwas, auf das Sie ja Hoffnung setzen. Ich glaube, wir sind da jetzt auch schon im Gespräch, dass Sie das eher offen lassen möchten. Aber wie verträgt sich das? Also ich glaube, es geht ein bisschen um ein Bekenntnis. Also würden Sie Hoffnung darin setzen, ins Werden? Oder ist es nicht etwas mit etwas Abstand zu betrachten als unentschiedene Sache und etwas, das gleichermaßen in einem barbarischen Exzess münden kann, anders als der Gedanke eines Revolutionärwerdens?
Das könnte ich ganz viel sagen oder ganz wenig. Also natürlich kein Bekenntnis zum Werden. Also das würde ich für naiv und absurd halten, im Grunde. Aber natürlich auch kein Bekenntnis, sich davon abzuwenden. Das, also man muss da genauer hingucken, wäre sozusagen meine Antwort. Und um das vielleicht noch ein bisschen zu füllen, Normativität. Das ist ja eine Münze, ne, die man sozusagen sehr schnell wirft und jeder hat vielleicht so eine bestimmte Idee, was damit jetzt gemeint ist. Ich würde sagen, dass die Überlegung, die Deleuze anstellt, zum Bild des Denkens, also dass man sozusagen, also, oder wie Kant das sagt, sich im Denken orientieren. Das ist nichts, was man jetzt sozusagen im vollen Bewusstsein der eigenen Denkmöglichkeiten tut, sondern man ist sozusagen immer schon in gewisser Hinsicht irgendwie prädisponiert, auf die eine oder andere Weise zu denken oder einen Entwurf vorzunehmen. Und darin stecken normative Implikationen. Und das ist genau vielleicht auch das Neue bei dieser Denkfigur, die der Deleuze einbringt mit dem Bild des Denkens. Also sprich, er sagt im Grunde, Differenzphilosophie meint, wir müssen uns jetzt mal anders im Denken orientieren, als wir es lange Zeit getan haben. Und darin steckt ein normativer Impuls und der zeigt sich in der Unterscheidung von Majorität und Minorität zum Beispiel. Das heißt, es ist zunächst einmal theoretisch eingebracht von Deleuze, dann aber empirisch sozusagen gefüllt. Was sind denn die Minderheiten oder so, ne? Das heißt, es sind ja zum einen werden hier Prozesse gedacht, zum anderen ist es aber immer auch klar, dass ich hatte das kurz zitiert, der männliche erwachsene Europäer, ist ganz klar, was da die Minderheiten sind, ne, und wie das sozusagen auch zusammenhängt mit dem Bild des Denkens, was hier kritisiert wird. Also was ich damit sagen möchte, ist, es gibt immer so eine Art Transfer, einen versteckten, geheimen Transfer zwischen den normativen Implikationen in der Theorie und dem empirischen Inhalt. Und deshalb würde ich es von dem empirischen Inhalt abhängig machen, ob ich mich bekenne zu einem bestimmten Werdensprozess. Also, es kommt auf den Inhalt an.
Ja, ich habe zwei Fragen, die vielleicht heretisch anmuten, sowohl an Sie, wunderbarer Vortrag, aber auch an die Runde. Ich weiß nicht, wie in den letzten Tagen und überhaupt in Hamburg über Affekt und Affektionen diskutiert wird. Wenn ich jetzt alles so ein bisschen mehr anhöre, gibt es ja noch einen dritten Zugang, der in den letzten Jahren nicht mit Deleuze zu tun hat, ich will es direkt mal theoretisch verorten, sondern mit Kant, Lyotard und Derrida, der besagt, die Affizierbarkeit bei Kant ist nicht der Affekt, weder intelligibel noch sinnlich, sondern der Schematismus des Undarstellbaren, also die Relektüre von Kant sagt, dass Affizierbarkeit weder Subjekt noch Objekt, weder intuitives Vermögen, was in dem Wort Sensibilität anklingen mag, sie aber nicht meinen, ist mir klar, dass der aber ein Tertium dator wäre der Einbildungskraft jetzt komme ich zu Heidegger und Kant, der besagt, die Vorwegnahme von möglichen Affizierbarkeiten durch Gegenstände und Intersubjektivitäten ist eine Struktur, die weder Vernunft noch Sinnlichkeit, sondern genau dieses der Dritte, das Zwischenliegende ist. Und von dort ausgehend gebe ich zu, mal ein bisschen denkbiografisch, meine Problematisierung des Begriffs des Werdens. Ich will mal ganz kurz nochmal andeuten. Was ist, sagt schon Heidegger kritisch zu Nietzsche, eigentlich das Sein des Werdens? Anders gefragt, hier wird gar nicht diskutiert, das Werden, es wird halt so. Ich mache es jetzt mal ein bisschen polemisch. Ist nicht die Kategorie des Werdens bei Nietzsche schon und auch bei Deleuze durch einen bestimmten, ich nenne das den Bergsonismus, will es konkret beschreiben. Was heißt denn, nicht beim frühen Deleuze, Differenz und Wiederholung, Logique du Sens, was meint Bergsonismus, wenn behauptet wird, dass das Gedächtnis, und das ist dasselbe Problem wie bei Husserl, sich verbindet mit den Schichten des Vergangenen, um je neu gegenwärtig, so Deleuze in seinem Kinobuch, selbe wie bei Bergson, schöpferisches Werden, sich verbindet. An dieser Stelle gibt es eine Ontologie des Werdens als Diskurs, der den Riss, die Kluft zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht denken kann, also den Entzug. Mit anderen Worten, ist es eine Metaphysik der Präsenz des Lebens, der bei Bergson im schöpferischen Werden und auch bei Deleuze noch fortwirkt. Das hat nichts damit zu tun, dass alles andere, das Differenztheoretische, wunderbar ist. Aber ich sehe hier zwei Diskurselemente, die von nicht von ungefähr viele Denker dazu geführt haben, diesen Entzug und diese Kluft denken zu müssen, um überhaupt Werdensprozesse, minoritär werden und majoritär werden und all diese Strukturen nicht von einem immer schon garantierten schöpferischen Werden aus denkt. Mit anderen Worten, Foucault hat zu Recht gesagt, entweder wird das neue Zeitalter deleuzianisch sein, aber damit es dann dazu kommt, muss ich genau all das untersuchen, ja, was es gerade unterbricht, verhindert etc. Also es gibt eine lebensphilosophische Seite, finde ich, die ich Bergsonismus nenne, die in dem Wort Werden selber so begriffen zeittheoretisch drinsteckt. Aber es ist eher ein Kommentar.
Ich würde gerne darauf antworten. Aber vielleicht auch noch andere, aber ich fange mal an. Der erste Punkt ist zunächst einmal also die Rezeptivität. Die wird von Deleuze, würde ich sagen, in zwei Weisen gedeutet, also die kantische Rezeptivität. Einmal gibt es das Problem des kantischen Dualismus. Also damit hat er seine Schwierigkeiten natürlich. Zum anderen, worauf Sie hingewiesen haben, also Affekte, das ist nicht die Affizierbarkeit, da muss man natürlich einen Unterschied machen. Und den Unterschied macht Deleuze auch und er analysiert das zum Beispiel, ein wichtiger Punkt ist die Selbstaffektion der Zeit. Das wird im Kontext, also auch bei Kant, in der Diskussion des zweiten Grundsatzes, also wo es um intensive Größen der Empfindung geht, da wird es sozusagen auch aufgenommen von Deleuze und diskutiert. Das heißt, in dem Sinne greift er genau dieses Theorem auf, also ne, der über den Begriff der Selbstaffektion, allerdings nicht sozusagen mit Heidegger, sondern gegen Heidegger in Differenz und Wiederholung. Das heißt, was ihn stört, ist sozusagen das Mysterium. Das ist ja quasi vorkantisch, könnte man sagen, da der Leib, da die Seele und irgendwie so eine Influxustheorie, die dann beides miteinander verbindet. Kein Drittes, nicht sozusagen die Einbildungskraft als mysteriöses Drittes, was dann vermittelt, sondern ausgehend davon, dass sozusagen der Dualismus eine verkürzte Denkweise ist, ein Neuentwurf, Sie hatten dann gesagt, das Sein des Werdens, genau, so könnte man das umschreiben, das ist der Neuentwurf, ne? Also der immanenzphilosophische Neuentwurf, aber keine Lebensmetaphysik. Deleuze ist anfällig, würde ich sagen, aber es ist nicht seine stärkste Seite. Also man kann das nämlich konsistent auch anders lesen und das ist, wenn man sozusagen den Begriff der Zeit hier stark macht. Und es muss nicht direkt das Leben sein und schon gar nicht die Natur. Und ich meine, das hatte ich mit dem Anti-Ödipus dann versucht zu sagen, denken Sie an die Wunschmaschinen. Es ist kein Zufall, warum das Maschinen sind. Nur beim frühen Bergson, in Materia et Memoire nicht mehr, weil also das ist sozusagen eine Dauer, der frühe Zeitbegriff verspannt, Vergangenheit und Zukunft in einer Gegenwart, die eine Durée hat. Und in Matière et Mémoire ist es nicht mehr der Fall. Man hat dann die Figur der Gegenverwirklichung. Also der Augenblick ist nichts. Ne? Er ist weg. Man kann das jetzt nicht in die Hand bekommen. Es ist minimal klein und dann keine Verräumlichung.
So, ich würde nochmal fragen, gibt es noch Fragen? Ich habe mich nochmal draufgesetzt, denn ich erst, dann Sie. Okay. Und dann würde ich auch Schluss machen. Wenn sonst niemand mehr will, würde ich es damit schließen. Haben wir ein bisschen mehr Zeit für den Kaffee. Ich will es auch ganz kurz machen, also zur Sensibilität. Ich habe mich immer gefragt während deines Vortrags, Marc, warum nicht Sensation? Was sozusagen ja auch eher der nicht subjektive Begriff wäre. Und dann würde ich auch gerne nochmal zurückkommen auf das Minoritär sein, Minoritär werden, weil Deleuze ja wirklich sehr exzessiv trennt und sagt, also zu irgendeiner Minorität gehören, ist noch lange nicht minoritär sein. Das ist immer was dazu wiederhergestellt werden muss und sozusagen eine zweite Ebene bringt. Und ich bin da nicht sicher, aber vielleicht habe ich dich da auch falsch verstanden, ob sich das empirisch so einholen lässt. Dass man jetzt, weil das schien mir jetzt gerade ein Motiv zu sein, wo eine Differenz wieder rausgenommen wird, die aber dafür eigentlich wichtig ist.
Mhm. Nee, d'accord, also mit beiden Punkten, weil das erste kann ich auch ganz kurz machen, also Sensation habe ich aus dem Grund nicht genommen, ich hätte es nehmen können, im Prinzip, ich habe nichts gegen den Begriff, aber er bietet mir nicht ganz das, was ich gebraucht habe, weil ich sozusagen dieses Dispositivhafte da drin haben musste, ne? Also aus der Anlage, wie ich sozusagen den eingebracht habe im Kontext der Machttheorie. Der zweite Punkt, einfach kurzes Nicken und Zustimmung. Ne? Also es geht genau um diese Unterscheidung, empirisch-virtuell. Und trotzdem ist natürlich klar, dass sozusagen die Exklusionsbeispiele oder die Exklusivität, sagen wir mal, des normalen Typus Vernunft, den Deleuze kritisiert, diese Exklusivität, also die hier produziert wird, die wird natürlich sozusagen auf beiden Niveaus durchgespielt. Also es ist sozusagen, also die Pathologie oder sowas, die gibt es natürlich nicht nur abgehoben, sondern die gibt es natürlich auch konkret real. Und das hat auch eine Bedeutung, dass es so ist. Ne? Also, aber da gibt es, glaube ich, kein Problem. Das habe ich jedenfalls nichts Kontroverses gehört.
An einer Stelle haben, wenn ich mich nicht verhört habe, sagten Sie zu Affekten und Erinnerungen, haben Sie das Adjektiv vollkommen benutzt. Das wäre ungefähr das Letzte, was ich mit meinen Erinnerungen in Verbindung bringen würde. Sie haben das Wort vielleicht anders benutzt, als ich es normalerweise verstehe. Können Sie das vielleicht erklären?
Ja, sehr gut. Also es war auch genau die Absicht, also an der Stelle das Wort zu benutzen, ein bisschen seltsam, weil ich halt auch das Gefühl habe, es gibt viele Deleuzianer, aber wenige, die sozusagen diesen Kern der Theorie, also diese Differenztheorie der Vermögen überhaupt, die sozusagen auf den Trichter kommen, was damit gemeint ist. Und der Witz dabei besteht eben aus meiner Sicht darin, dass die einzelnen Vermögen zunächst mal als Disparate sozusagen gedacht werden, also für sich. Und deswegen habe ich gesagt vollkommen. Also sozusagen die Vermittlung des Empfindens oder Denkens oder Erinnerns oder so etwas ist immer erst ein zweiter Schritt, der in einem Machtzusammenhang steht. Es gibt sozusagen für Deleuze, also das ist das, was er denkt zumindest, ein Ausgangspunkt, der differenzphilosophisch oder immanenzphilosophisch aussieht und der eben genauso quasi gestrickt ist, dass das Empfinden zunächst einmal in seiner transzendentalen Form bei sich selbst quasi ist. Es ist nichts, was irgendwie übergeht in einen anderen Bereich des Erinnerns oder sonst irgendwas. Und deswegen vollkommen quasi, in diesem seltsamen, disparaten Sinne.
Also das heißt aber nicht zwingend, dass die einzelnen Erinnerungsmomente an sich vollkommen sind, abgeschlossen vom Nächsten und nicht nur ein ganzer Fluss die ganze Zeit oder so.
Nein, also die werden natürlich, die sind sozusagen verbindbar. Also deswegen hatte ich gesagt, sie kommunizieren.
Gut, vielen Dank, Marc. Wir sehen uns um 16.30 Uhr hier wieder zum nächsten Vortrag. 20 Minuten reicht für einen Kaffee. Bis dahin.